FMCG Vibes, dein One-Stop-Podcast
für FMCG und Handel Insights.
Finn Huch war im Gespräch mit Maxi Heidenblut, Gründerin und CEO von Happy Candy. Es geht um zuckerreduzierte Fruchtgummis ohne Ersatzstoffe, Konsumentenerwartungen zwischen Deutschland und den USA und darum, wie man klassische Süßwaren neu entdeckt, ohne den Geschmack zu verlieren.
Viel Spaß beim Zuhören.
Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Vibes Folge. Heute mit Maxi, Gründerin von Happy Candy. Hallo Maxi.
Hi Finn, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung.
Ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Heute tauchen wir in die Welt der Süßigkeiten ein. Ich konnte eure Produkte auch schon auf der einen oder anderen Messe probieren und ja, bin mega gespannt, weil ihr das Thema Süßigkeiten einfach auch in vielen verschiedenen Wegen neu denkt und gleichzeitig aber der Geschmack sogar ja definitiv mithalten kann, sogar noch besser ist teilweise als von den sehr klassischen Süßwarenprodukten, aber erzähl doch mal, bevor wir gleich zu Happy Candy kommen, wer bist du, was ist dein persönlicher Hintergrund und wie bist du in die Lebensmittelbranche gekommen?
Ja, gerne. Also ich bin Maxi, ich bin die Gründerin und CEO von Happy Candy und habe Happy Candy tatsächlich als Idee schon während der Pandemie gehabt und dann 2021 das Unternehmen gegründet und angefangen, den Brand aufzubauen. Und mein Background ist eigentlich ein ganz anderer. Also ich komme ursprünglich aus der Finanzwelt. Ich war lange in Frankfurt in Deutschland im Finanzbereich und bin dann damals mit BlackRock in die USA ausgewandert, nach New York und lebe heute auch noch in New York.
New York ist ja das die Stadt der Träume, American Dream. Da gibt es sicherlich auch eine riesige Auswahl an Süßigkeiten, oder?
Absolut. Also die Auswahl generell in den USA ist einfach unfassbar groß. Hier ist auch viel Competition, gerade im Food-Bereich, weil es halt eben viele Brands gibt, viele innovative Brands auch. Und der Markt ist halt auch einfach fünfmal so groß wie Deutschland. Insofern viel Auswahl, vor allem in New York natürlich auch, ja.
Wenn man sich auch mal die Liste der größten Einzelhändler auf der Welt anschaut, dann wird die tatsächlich natürlich von den USA dominiert, aber auch Deutschland ist da sehr bekannt. Gerade auch Nieder, die sind ja auch international tätig. Und ja, Süßigkeiten ist ein riesiger Markt. Ich meine, die ISM gibt es jedes Jahr in Köln. Die gibt es auch noch an verschiedenen Standorten weltweit. Ja, Thema Süßigkeiten. Wie bist du dazu gekommen, dass du ein Süßigkeitenprodukt entwickelt hast?
Ja, super Frage. Vor allem mit dem Finanz-Background. Im Endeffekt ist es so, dass ich in Deutschland aufgewachsen bin und vielleicht können viele sich darauf auch beziehen mit ihrem Background aus Deutschland. Ich habe viel Haribo gegessen als Kind. Also das gab es immer als Belohnung und bin damit aufgewachsen und hatte dann aber als Teenager eine Autoimmunerkrankung diagnostiziert bekommen. Und wie es häufig so ist bei Autoimmunerkrankungen, hilft keine Medizin, keiner weiß, wo es herkommt. Und habe dann angefangen, meine Ernährung umzustellen und auch mit einer Ernährungsberaterin zu arbeiten. Und habe dann gelernt, dass die Entscheidungen, die man trifft für das Essen, also was man isst, dass es einen riesen Impact hat auf deine Gesundheit. Und habe dann Zucker komplett reduziert, also auch kein Haribo mehr gegessen. Aber es war eben immer so ein nostalgischer Erinnerungsmoment an meine Kindheit. Und als ich in die USA gezogen bin, kam ich über For You Candy, wie man es hier sagt. Also Süßigkeiten, die weniger Zucker haben und optimiert sind. Und gerade beim Fruchtgummi-Bereich war ich super begeistert, dachte, toll, jetzt kann ich wieder Fruchtgummis haben, aber die haben an meinen Zähnen gehangen, die haben einen komischen Nachgeschmack gehabt. Ich hatte Bauchschmerzen, nachdem ich es gegessen habe, von all den Zuckeralkoholen und war wirklich enttäuscht und habe gesagt, ich finde die Idee toll, etwas mit weniger Zucker und gesünder zu machen, was eine Nascherei ist, aber die Umsetzung hat mir nicht gefallen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich kreiere jetzt mein eigenes Fruchtgummi, das mir eben diese Kindheitserinnerungen von Haribo gibt, aber mit weniger Zucker und gesünder und weniger Inhaltsstoffen. Und so kam ich zu Happy Candy.
Ja, im Lebensmittelbereich bei Startups ist es ja so, dass man auch am Anfang erstmal so Produktentwicklung macht, dann hat man vielleicht den ersten Lohnproduzenten. Wie war so der Weg? Wie findet man so einen Produzenten? Hast du da auch vielleicht Tipps für andere GründerInnen, die gerade starten im Food-Bereich?
Absolut, ja. Also ich habe wirklich angefangen mit Cold Calling. Also ich hatte die Idee und habe dann angefangen, Lohnhersteller in Deutschland zunächst anzurufen, kalt anzurufen und meine Idee zu pitchen. für die meisten war es nicht so interessant, weil ich war noch kein Unternehmen, ich hatte nur eine Idee und die haben das nicht ganz so ernst genommen. Ich hatte dann aber in der engeren Auswahl zwei Top-Hersteller, die einen sehr guten Eindruck gemacht haben in Deutschland, die dann mit mir Prototypen umgesetzt haben. Und einer ist es dann geworden und mit dem habe ich dann die erste Runde, sozusagen die erste Charge gelauncht. Und die waren ein sehr, sehr guter Partner und die haben eben das Potenzial gesehen, eine neue Idee, ein innovatives Konzept in Deutschland an den Markt zu bringen. Und haben an uns geglaubt und das dann mit uns auch umgesetzt.
Ja, in Deutschland ist es ja so, der Markt in den letzten Jahren öffnet sich ja zum Glück immer mehr für Startups, sowohl von Konsumentenseite, weil einfach die jüngeren Generationen auch neue Anforderungen haben an Produkte, aber auch im Hintergrund, wir haben ja auch schon Leute aus dem Einkauf hier gehabt, teilweise von den entsprechenden Händlern. Da tut sich auch gerade viel und da wird es auch einfacher, dass Startups den Zugang zu den Händlern bekommen. Nichtsdestotrotz ist natürlich trotzdem ein sehr kompetitiver Markt. Was waren da so eure Strategien, in den Markt reinzukommen?
Ja, also für Deutschland definitiv, dadurch, dass ich jetzt ja auch aus dem Finanzbereich komme und kein bestehendes Netzwerk im Einzelhandel hatte, sind Messen ein super Weg, um in Kontakt zu kommen, sich als neuer Brand auch zu präsentieren mit einem kleinen Stand und diese Kontakte in Person, also persönlich auch zu knüpfen. Ich glaube, diese In-Person-Meetings, also dass man sich wirklich in Real Life auch kennenlernt und trifft und Gespräche vor Ort führt, sind super wichtig. Und deswegen war meine Strategie, auf Messen zu setzen. Also da natürlich die ISM für Süßwaren ist da die führende Messe in Deutschland, die ja auch eine internationale Messe ist. Aber dann auch Messen wie die Markant beispielsweise oder das Food Innovation Camp in Hamburg. All solche Messen sind eine super Gelegenheit, um diese Kontakte zu knüpfen und dann auch im Einzelhandel die Gespräche fortzuführen.
Ja, Messen sind wirklich super relevant in Deutschland. Ich bin auch echt erstaunt, wie viele Handelsmessen es da gibt. Jeder Händler hat ja nochmal die eigene Messe. Du hast die Markantmesse angesprochen. Das Handelsforum gibt es ja zweimal im Jahr in Karlsruhe. Ist wirklich eine sehr gute Messe, kann ich definitiv empfehlen für Startups, weil man da auch schon ein Feedback bekommt. Wie ist denn das in Richtung Konsumentenfeedback? Ihr seid ja offline aktiv, aber auch online. Wie holt ihr das Feedback von den KonsumentInnen ein?
Ja, also wir haben zum einen auf unserem Online-Shop, auf Shopify, kann man ein Review hinterlassen. Da kriegen wir regelmäßig sehr, sehr tolle Reviews, was natürlich super ist, weil das uns auch nochmal einfach eine positive Rückkopplung ist, positives Feedback. Und ansonsten machen wir auch gerne Umfragen über unsere Social-Media-Kanäle, vor allem Instagram, dass wir eben fragen, gerade jetzt Entwicklungen von neuen Geschmacksrichtungen oder auch Feedback zum bestehenden Produkt, dass wir das regelmäßig abfragen. Und so haben wir es auch gemacht, also bevor ich zum ersten Mal gelauncht habe, dass ich eben mit Fokusgruppen Umfragen gemacht habe und das dann eben in so einem Google-Form einfach gesammelt habe. Und das hat mir schon geholfen, um auch diese Konfidenz zu haben, so einen ersten Produktionsrun, weil man hat ja immer Minimum Order Quantities, MOQs, also eine Mindestbestellmenge sozusagen, vor allem wenn es ein customized Produkt ist, das dann auch zu finanzieren und zu sagen, ich gehe da jetzt mit voller Konfidenz rein. Da sind eben solche Feedback-Mechanismen extremst wichtig.
Ja, wenn wir uns jetzt mal den Markt anschauen, es gibt ja in Deutschland die klassischen Player, du hattest ja auch Haribo schon angesprochen, die sind halt einfach am Markt, die sind groß, aber da tut sich gefühlt nicht mehr so viel. Und ich kann mir vorstellen, dass ihr da wirklich auch so bei den KonsumentInnen einen Bedarf gerade sehr bedient, weil gerade die junge Generation jetzt in den USA, Thema Longevity kommt gerade hier. Brian Johnson hat eine Netflix-Doku. Das heißt, irgendwie, es wandelt sich gerade, weil so Gesundsein ist das neue Cool gefühlt. Und irgendwie das Verständnis ist ein ganz anderes da. Die Leute haben irgendwelche Gesundheitstracker. Natürlich auch Thema Glukose. Es gibt Leute, die, obwohl die keinen Diabetes haben, weil einfach, das ist auch ein riesiges Thema in Deutschland, die freiwillig mit so einem Glukose-Tracker rumlaufen und das auch mal ausprobieren. Ne? Wie reagiert mein Körper aufs Essen? Habt ihr da auch einen Push gemerkt in den letzten Jahren, dass ihr merkt, jetzt hier die Nachfrage bei den vom Markt sozusagen von den VerbraucherInnen zieht auch an?
100%, ja. Und das sowohl in den USA als auch in Deutschland. Also gerade den Continuous Glucose Monitor, den du gerade angesprochen hast, das ist auch hier in den USA ein Megatrend. Ich glaube, das kam sogar von den USA nach Europa, dass die Leute einfach mehr Tracker nutzen, Daten nutzen, um ihre eigene Gesundheit zu optimieren. Und was du gerade auch schon angesprochen hast, also dieser Punkt, dass Gesundheit eine Art Wohlstand ist. Also im Sinne von, wenn ich gesund bin, das ist ja das wichtigste Gut, das wir haben. Ja, sonst funktioniert ja gar nichts mehr. Dann passt alles andere. Und insofern ist da ein riesen Fokus drauf. Und das beinhaltet natürlich auch Ernährungsgewohnheiten und die Wahl an Produkten, die man trifft. Und entsprechend sehen wir da definitiv eine große Nachfrage, vor allem gerade im Fruchtgummibereich Millennial-Eltern, die für ihre Kinder einkaufen, weil die eben auch sagen, okay, also dieser ganze Zucker-Overload ist einfach zu viel für die Kinder. Die sind dann völlig aufgedreht und lesen eben ganz genau auf der Rückseite die Labels, die Inhaltsstoffe und wollen verstehen, was ist da drin? Kann ich das alles aussprechen oder sind da irgendwelche komischen Inhaltsstoffe drin? Und das ist ein Riesentrend, den wir in den USA sehen mit, ich weiß nicht, ob das in Deutschland schon angekommen ist, aber MAHA, also Make America Healthy Again, ist ja hier ein Riesen-Movement. Und auch hier ist ein ganz anderes Bewusstsein jetzt da für Ernährung und die Produkte, die man einkauft. Ich muss auch sagen, im Vergleich USA-Deutschland, in Deutschland sind wir deutlich regulierter. Als Beispiel künstliche Farbstoffe, die in den USA erlaubt sind, die nennen sich Red 40, Blue 1, sind in Deutschland verboten. Also da ist schon mal über die Regulatorik in Deutschland eine bessere, ein besserer Schutz der Konsumentinnen vorhanden, den es in den USA so nicht gibt. Also ist es in den USA noch mal stärker, dass die Leute die Labels lesen und sich sehr gut aufschlauen sozusagen, bevor sie einkaufen gehen. In Deutschland sind wir da ein bisschen geschützter, aber auch hier, wie gesagt, ist der Trend enorm groß und wir sehen extremst positives Feedback auf diese zuckerreduzierten Fruchtgummis, die wir kreiert haben.
Ja, dann vielleicht nochmal zu den Zutaten, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Generell bei Getränken, finde ich, merkt man es relativ stark, dass der Trend da extrem Richtung Süßungsmittel geht. Da hat man halt so die klassischen Acesulfam K, Sucralose auch viel. Auf der anderen Seite gibt es dann auch Leute, die das Thema Süßungsmittel ein bisschen kritisch sehen. Und ja, auch als Verbraucher, wenn man sich jetzt auch nicht damit auskennt, ne, dann die ganzen verschiedenen Namen, Saccharin, Oligofructose. Also wie findest du als Hersteller das richtige Süßungsmittel vielleicht? Wie unterscheiden sich die da auch in sich der Süßkraft oder auch des Geschmacks, ne? Und wie findet man vielleicht auch die Kombination? Es gibt ja auch teilweise Süßigkeiten, da werden 5 Süßungsmittel kombiniert oder bei Kaugummis, habe ich letztens gesehen. Also wie findet man da das richtige Süßungsmittel, was sowohl dafür gut ist, dass der Geschmack natürlich gut ist, die Konsistenz, aber auch, dass der Verbraucher, die Verbraucher das verstehen?
Ja, super Frage. Und damit hab ich mich wirklich sehr intensiv beschäftigt, vor allem im R&D-Prozess für den Launch von Happy Candy und dem Produkt, für das wir stehen. Was wir machen, ist komplett differenziert. Und zwar nutzen wir echten Zucker, aber wir nutzen 70% weniger Zucker und nutzen keine Zuckerersatzstoffe. Das heißt, bei uns gibt es weder Stevia, noch gibt es Zuckeralkohole wie Erythritol oder Maltitol, Sorbitol, Aspartam sowieso nicht. Das vermeiden wir alles. Und der Hintergrund ist folgender. Typischerweise hast du vom Stevia einen komischen Nachgeschmack. Die Leute können es einfach schmecken. Vor allem Kinder mögen das gar nicht. Und bei Zuckeralkoholen ist es so, dass die abführend wirken. Und zwar die auch schon zu, also Blähungen, Bauchkrämpfen führen in geringeren Mengen. Und vielleicht hast du es auch schon mal erfahren. Da hast du einen tollen Riegel oder so und der sagt 1 Gramm Zucker. Selbe bei Fruchtgummis. Und du freust dich, isst es und es schmeckt erstmal okay. Und dann danach hast du totale Bauchschmerzen und Krämpfe und fühlst dich voll aufgebläht. Und das hat mich eben total gestört und habe gesagt, wir nutzen all diese künstlichen oder Stevia ist ja kein künstlicher Inhaltsstoff, aber all diese Alternativen zum Zucker nutzen wir gar nicht, sondern wir nutzen echten Zucker, aber eben weniger davon. Und damit haben wir geschmacklich, aber auch von der Konsistenz her ein sehr gutes Fruchtgummi kreiert, das sich im Endeffekt wie ein echtes Haribo anfühlt und schmeckt, aber eben deutlich weniger Zucker hat, ohne diese Zuckeraustauschstoffe. Und wir sind die Einzigen, die das machen. Und zwar in den USA sowie auch in Deutschland. Und das zieht extremst viel Nachfrage. Vor allem ein Trend, den wir aus den USA jetzt auch sehen, und ich bin mir sicher, das kommt auch in Deutschland an. Du hast ja gerade gesagt, also viele Zuckeralternativen werden gerne genutzt. Aber es ist wirklich so, dass der Trend jetzt weggeht von dieser Diätkultur. Und das liegt auch an Aspartam und Diät-Cola, mit der wir ja aufgewachsen sind. Also ich zumindest habe in meiner Jugend viel Diät-Cola getrunken, leider. Und wir gehen jetzt davon weg hin zu, ich möchte das echte, die echte Butter, den echten Zucker, aber in Moderation, anstatt mit 1 Gramm Zucker, aber dann mit Bauchkrämpfen im Bett zu liegen. Und es schmeckt ja dann auch nicht so gut. Also das ist unser Konzept. im Endeffekt. Ja. Deswegen nutzen wir all diese Zuckeraustauschstoffe gar nicht.
Ich glaube, man kann da auch einen ganz guten Vergleich ziehen zum Fleischersatzmarkt. Ne? Da war es auch so, am Anfang gab es erstmal nur Sojaprodukte und mittlerweile ist der Markt total diversifiziert. Die Produkte müssen sowohl natürlich vom Geschmack immer top sein, aber auch von den Zutaten. Die Konsumenten werden da kritischer und am Ende braucht es auch so ein paar Jahre Zeit, bis sich das Ganze weiterentwickelt. Ne? Also man probiert das Ganze, dann gibt es einen Trend. Es gab irgendwie mal einen riesigen vegan-vegetarischen Trend. Mittlerweile hat er ein bisschen abgenommen. Jetzt schwenken die Leute wieder und sagen, ich will auch gern Fleisch essen, aber dann eher hochwertiges. Das ist irgendwie immer so, je nachdem, gerade so ein Trend. Vielleicht ein Trend, da haben wir auch eben schon im Vorgespräch kurz gesprochen, Ballaststoffe. In den USA gab es ja diese riesigen Übernahmen von diesen Ballaststoffdrinks. Ich konnte die auch schon mal probieren, konnte die über so eine Plattform fair bestellen. Jetzt gibt es hier in Deutschland die ersten Startups, die damit jetzt schon am Markt sind. Wie siehst du das Thema und wie ist vielleicht auch das, oder ist das auch eine Chance, dass ihr überlegt, in eine andere Kategorie auch mal zu gehen?
Ja, also wir haben tatsächlich auch einen geringen Anteil an Ballaststoffen in unserem Produkt. Wir haben präbiotische Ballaststoffe in den Fruchtgummis, was ein sehr intelligentes Konzept ist, weil wir nutzen ja echten Zucker in Moderation. Aber die Ballaststoffe sorgen dafür, dass der Zucker langsamer in deinen Blutkreislauf übergeht. Das würde ich jetzt nicht auf die Packung schreiben, das ist ein bisschen holprig, aber so zum Hintergrund ist es ein sehr kluges Konzept, weil es eben dafür sorgt, dass du nicht so einen starken Glukoseanstieg hast in deinem Blut und das eben alles abgeflacht ist und damit natürlich auch nicht so eine starke Insulinantwort. Und insofern ist es eben auch nochmal ein zusätzlicher Dämpfer oder ein zusätzlicher Gesundheitsaspekt, den du in diesem Fruchtgummi findest. Nicht nur, dass wir weniger echten Zucker nutzen, sondern eben auch diese präbiotischen Ballaststoffe mit drin haben. Die kommen aus der, also Zikorienwurzel auf Deutsch. Und damit haben wir eben ein Produkt, das wirklich sehr abgerundet ist und wirklich gut durchdacht ist und setzen eben auch auf diesen Trend von präbiotischen Ballaststoffen, weil wir alle wissen, wir essen zu wenig Ballaststoffe und wie kriegen wir das mehr in unsere Ernährung rein und gerade auch für Kinder, die jetzt vielleicht nicht so gerne Brokkoli essen, wo viel Ballaststoffe drin sind. Mit Happy Candy ist es ein guter Snack, der nicht nur lecker schmeckt, sondern auch ein bisschen Ballaststoffe mit sich bringt.
Ja. Und ihr denkt das Thema ja auch konsequent weiter, zum Beispiel auch bei den Aromen und bei den Farbstoffen, dass ihr da auch nur natürliche, aus natürlicher Herkunft die Produkte nutzt, richtig?
Genau, richtig, ja. Also alles natürliche Inhaltsstoffe, so wenig Inhaltsstoffe wie möglich, alles in Deutschland hergestellt. Also das ist uns auch sehr wichtig, zum einen für die Top-Qualität. Ich habe ja vorhin schon angesprochen, Regulatorik sorgt dafür, dass eben gewisse schädliche Inhaltsstoffe gar nicht erst reinkommen in Deutschland und zum anderen natürlich auch einfach eine hochqualitative Exekution unserer Fruchtgummi-Idee vor Ort in Deutschland mit kurzen Lieferketten, was natürlich auch nochmal unseren CO2, wenn wir jetzt nicht von der Türkei alles herschiffen müssen.
Ja, stimmt. Ja. Lass uns vielleicht nochmal auf das Thema Distribution zu sprechen kommen. Also Thema Handel haben wir schon angesprochen, da gibt es halt die Messen, die man auf jeden Fall wahrnehmen sollte. Ihr habt ja auch das Glück, dass euer Produkt relativ gut geeignet ist für einen Online-Handel, weil ihr jetzt irgendwie nicht eine Palette Dosen verschicken müsst, sondern einfach vom Volumen her, vom Gewicht her ist das Produkt wahrscheinlich da ganz gut geeignet. Wie zieht ihr den Online-Handel auch und was sind da so Strategien?
Ja, also wir haben ganz am Anfang Meta-Ads gefahren. Also wir haben einen Shopify-Store und einen Amazon-Store. Die beiden sind unsere Online-Repräsentation sozusagen, wo man uns kaufen kann. Und wir haben ganz am Anfang Meta-Ads gefahren, was recht gut funktioniert hat. Am Anfang musst du natürlich investieren, damit das Ganze erstmal zum Laufen kommt. Und dann siehst du aber schon, dass es auch einen guten Impact hat. Ich muss sagen, für die Kategorie, in der wir sind, jetzt hast du einen guten Punkt gemacht. Wir sind lightweight. Das heißt, es ist nicht schwer. Es ist leicht zu verschicken. Wir müssen es im Sommer nicht kühlen. Ja, es sind Fruchtgummis. Wir nutzen auch keine Gelatine, die dann irgendwie schmilzt, sondern wir nutzen vegane Inhaltsstoffe. Also unser Produkt schmilzt auch nicht bei Aussetzung zur Hitze. Das heißt, wir sind perfekt für einen Online-Versand. Allerdings, auf der anderen Seite, ist Candy, also Fruchtgummis, sind ein Impulskauf. Das heißt, ich stehe irgendwie im Späti oder beim Edeka an der Kasse und jetzt nehme ich nochmal ein Überraschungsei mit oder eben Happy Candy oder ein Haribo. Und das ist vor allem als neuer Brand, um diesen Erstkontakt zum Kunden herzustellen, ist der Handel einfach ein super Weg, weil man ist eben vor Ort an der Kasse oder im Candy-Regal und die Leute schnappen mal eine Packung und probieren das mal. Wohingegen, wenn du online bist, und wie gesagt, wir haben gute Konversionen gesehen auf Meta und auch Amazon. Amazon ist auch ein guter Discovery-Channel, aber es ist schon nochmal ein anderes Commitment, dann ein 8er-Pack von einem Fruchtgummi, das du noch nie probiert hast, für 20 Euro online zu bestellen. Das heißt, da sehen wir eine Konversion, aber unser Fokus ist definitiv der Retail, also der Einzelhandel.
Ja. Wie ist das in ich meine, in Deutschland ist bekannt für die Späti-Kultur. Gerade in Berlin gibt es, glaube ich, über 1000 Spätis. Wie ist das in den USA vom Supermarkt? Wie ist da das Einkaufsverhalten? Ist es da mehr so? Da gibt es ja auch, glaube ich, so Hypermarkets, dass die Leute dann eher mit dem Auto wahrscheinlich einmal die Woche eher einen Großeinkauf machen, oder gibt es da auch spontan Einkäufe?
Ja, also das ist kulturell tatsächlich anders im Sinne von, wie du es gerade angesprochen hast. Also es gibt hier Club-Retailer, nennen die sich, wo du wirklich palettenweise Produkte einfach auf dem Floor stehen hast und die Leute nehmen Großpackungen mit, weil die eben einmal die Woche einkaufen gehen und dann die Pantry-Stocking betreiben und große Familien haben. Dann hast du aber natürlich in den Großstädten wie L.A., New York, gerade in New York, eine sehr hohe Dichte an sogenannten Bodegas. Das ist das Äquivalent zum Späti, wo die Leute Impulskäufe auch machen. Und das ist einfach ja sehr ähnlich, wohingegen diese großvolumigen Einkäufe definitiv in Deutschland ein bisschen anders sind. Ich würde es vielleicht vergleichen mit einem Aldi, wo man hinfährt einmal die Woche und dann so die Staples kauft. Und das hast du hier in den USA eben nochmal hochpotenzierter. Also es ist doch ein bisschen anderer Markt, weil du eben auch eine größere Anzahl an Playern hast. Also in Deutschland haben wir ja Edeka, Rewe, Alnatura und dann hast du DM noch, Rossmann. Das sind so die großen, würde ich sagen. Wohingegen in den USA hast du da noch deutlich mehr Player, mit denen man arbeiten kann. Das Land ist halt auch einfach deutlich größer, mehr Einwohner und der Markt entsprechend auch viel dynamischer und nochmal einfach ein paar Größen größer.
Ja, wie ist das auch mit der Zahlungsbereitschaft? In den USA gibt es ja auch so Videos, wo irgendwelche Touristen dann zu Whole Foods gehen und erstmal so einen Schock bekommen, weil dann irgendwie so ein Sandwich $30 kostet oder so. Ist das auch so, dass man in den USA auch, also das für dich als Markt attraktiver, weil die Leute da auch einen höheren Preis zahlen als in Deutschland?
Hervorragende Frage. Also in der Tat ist die Zahlungsbereitschaft in USA höher. Allerdings ist der Markt sehr unterschiedlich zwischen Deutschland und den USA im Sinne von how to do business. In Deutschland gehe ich direkt zum Rossmann, über die Markant vielleicht, oder gehe direkt zum DM. Wohingegen in den USA hast du immer einen Distributeur dazwischen. Das heißt, du gehst nicht direkt zu Whole Foods, sondern du gehst über einen Distributeur. Der nimmt auch nochmal was von deiner Marge. Möglicherweise arbeitest du dann auch nochmal mit einem Broker, der im Endeffekt dir hilft, diesen großen Retailer zu navigieren und die Relationships hat. Der nimmt auch nochmal was von deiner Marge. Und dann musst du ein gewisses Commitment an Marketing Spend machen in den USA. Also das wollen die vorab so praktisch sagen, okay, und hier mache ich jetzt 30% Discount irgendwie alle paar Monate. Das heißt, und das geht auch von deiner Marge ab. Das heißt, ja, die Zahlungsbereitschaft ist höher. Das heißt, mein Einzelhandelspreis, mein Suggested Retail Price ist höher in den USA. Aber es sind halt deutlich mehr Leute, die an meiner Marge mitfuttern. Und entsprechend kommst du am Ende ähnlich raus, sagen wir es so, was dann hängen bleibt.
Ja, ich war ja jetzt einige Jahre in der Beratung aktiv und da war es auch echt so, dass viele Brands dann auch erstmal den deutschen Markt verstehen mussten, weil wie du schon sagst, dieses Distributoren gibt es halt in Deutschland eigentlich nicht so. Also hier kann man als Startup direkt mit den großen Händlern sprechen und dann auch direkt auf Lager die Ware dahin verschicken. Vielleicht nochmal zum Thema Marketing, Finanzierung. In Deutschland gibt es einige B2C-Food-Messen, zum Beispiel irgendwie die in Hamburg, die Eat in Style oder irgendwie Veggie World, Veginale. Viele Food-Startups nutzen aber zum Beispiel auch Höhle der Löwen. In den USA gibt es ja das Originalformat Shark Tank. Hast du überlegt, auch mal an sowas teilzunehmen?
Ja. Auf jeden Fall. Also es gibt dir viel Visibilität. Also jetzt gerade erstmal auf Shark Tank und Höhle der Löwen. Es gibt dir viel Visibilität. Und das ist definitiv was wir nicht ausschließen würden. Haben wir bis jetzt aber noch nicht forciert. Wir hatten Anfragen. Also beide haben sich bei uns gemeldet. Aber ich hatte das Gefühl, es ist noch nicht der richtige Zeitpunkt. Und deswegen würden wir nicht ausschließen. Also kann durchaus noch kommen. Und zu der anderen Frage, die B2C-Messen, das haben wir noch nicht gemacht, ist aber durchaus sehr interessant in den USA sowie in Deutschland, weil du eben auch nochmal Brand Awareness aufbauen kannst und das sehr effektiv direkt am Kunden, direkt in die Interaktion gehen kannst. Ich mache solche Verkostungen immer sehr, sehr gerne, weil du eben direktes Feedback auch vom Kunden bekommst und diese direkten Beziehungen aufbauen kannst. Dann gibt es auch wieder mehr Follower auf Instagram und so weiter. Also ich halte die für sehr, sehr wertvoll, insbesondere am Anfang. als junger Brand, wo man sich noch ein bisschen orientiert, wer ist denn meine Zielgruppe konkret und wie nutzen das die Leute auch? Also da halte ich sowas für sehr, sehr wertvoll.
Ja, was man auch sieht in Deutschland ist das Thema Community Building. Das kommt gerade sehr stark. Ist, glaube ich, in den USA auch schon groß. Ich habe auch schon gesehen bei LinkedIn, dass du auch bei einigen Events gibst und dass es da auch auf der einen Seite B2B-Communities gibt, wo sich dann irgendwie Startups austauschen zum FMCG, zu sämtlichen FMCG-Themen. Auf der anderen Seite aber auch B2C, dass man halt irgendwie über die Community so eine Sogwirkung, also Richtung Pull-Marketing dann das Ganze avanciert. Hast du da auch schon Erfahrung oder wie sieht da eure Marketingstrategie Richtung B2C gerade aus?
Ja, also definitiv Community Building, Riesenthema auch hier in den USA. Und es macht Sinn, weil wir kommen ja aus dieser Pandemiephase, wo jeder irgendwie remote war und keiner hatte in real life Interactions. Und ich glaube, wir gehen jetzt wieder zurück zu, wir wollen uns in Person treffen, wir wollen Teil einer Community sein. Und da bin ich hier auch sehr aktiv in den USA unterwegs und das hilft auch enorm. Auf der B2B-Seite vielleicht erstmal sich mit anderen Gründern auszutauschen. Da bin ich auch in Deutschland recht gut jetzt vernetzt und in den USA. Und das hilft enorm, weil es ist ja doch einfach ein harter Grind. Also du bist da so der Lonely Warrior und musst vieles einfach auch alleine entscheiden. Es ist eine sehr schwere Reise manchmal. Es natürlich auch macht viel Freude, aber es gibt auch sehr schwere Momente und da ist es wirklich toll, so eine Community zu haben, wo man sich gegenseitig unterstützt, Tipps gibt, einen offenen Austausch pflegt, Dinge auch mal gemeinsam macht. Großer Trend hier, machen wir sehr viel Collabs, dass wir mit anderen Brands zusammen Verkostungen machen oder Events besuchen oder Online-Giveaways machen. Das funktioniert sehr, sehr gut. Und dann im B2B-Bereich genauso, also dass man sich gegenseitig auch mal aushilft mit Rat und gerade auch hier Communities, die dir dann anbieten, dass du auf Messen vergünstigte Stände bekommst als Startup oder Meetings mit Buyern und mit Einkäufern sozusagen, mit Entscheidungsträgern beim Einzelhandel, wo du dich dann bewerben kannst. Also das sehen wir. Ja, also wächst auf jeden Fall enorm und ist auch, nutzen wir beides für B2B und B2C.
Dann vielleicht nochmal ein bisschen allgemeiner zum Thema Gründen, Unternehmertum. Einerseits als Frau in Deutschland ist immer das riesige Thema, dass natürlich gerne mehr Frauen gründen sollten. Und auf der anderen Seite in den USA ist natürlich das Gründen so völlig selbstverständlich irgendwie die Sichtweise ist eine ganz andere, ne? Also wie sind da so deine persönlichen Erfahrungen, auch wenn du vielleicht mal die beiden Länder vergleichst? Und was ist vielleicht auch so ein Rat für Frauen, die gründen möchten, dass du die vielleicht ermutigst? Warum sollten sie gründen?
Ja, oh, das ist eine super Frage. Also zum einen glaube ich, dass du, also das Gründen erstmal ist definitiv ein kultureller Unterschied zwischen Deutschland und USA. In Deutschland ist man generell, ich generalisiere jetzt, etwas risikoaverser, würde ich sagen. Vor allem, wie jetzt in meiner Situation, ich war in einem sehr geregelten Umfeld, also guten Job mit einem festen Einkommen, das war alles geregelt, ne? Und dann aus diesem Umfeld rauszugehen und zu sagen, ich mache jetzt Fulltime ein Fruchtgummi-Startup und hatte damals auch noch keinen, also wir haben auch jetzt noch kein Funding, ich habe das alles gebootstrapped, das heißt, ich habe komplett aus meinen Ersparnissen dieses Unternehmen aus dem Boden gestampft. Und das ist schon ein extremes Commitment und auch eine sehr hohe Risikobereitschaft zu sagen, ja, ich weiß, also die Mehrheit dieser Startups schaffen es nicht und schaffen nicht diesen Durchbruch, aber ich sehe eben dieses Potenzial und gehe jetzt diesen Weg und gehe das Risiko ein. Und ich glaube schon, dass da ein kultureller Unterschied ist und deswegen also auch deine Frage sehr, sehr gut. Wenn ich nicht in die USA ausgewandert wäre und nicht hier leben würde, weiß ich nicht, ob ich es gemacht hätte in Deutschland, weil das Umfeld ein anderes ist und einfach auch hier gab es einfach extremst viel Zuspruch in den USA. Oh, was für eine tolle Idee, mach das, ja super. Und in Deutschland sind die Leute doch etwas ja zurückhaltender und vielleicht nicht ganz so ermutigend, wenn es darum geht, den Fulltime-Job zu verlassen und die Sicherheit zu verlassen, um dann was Risikoreicheres zu machen. Und ich glaube, gerade für Frauen, man weiß ja auch, also VC-Funding, 2% davon gehen an Female Founders, der Rest alles an männliche Founder. Also es ist extremst schwer, glaube ich, auch als Frau diesen Schritt zu gehen, vor allem mit Familie, Vereinbarkeit, ne, wenn du Kinder hast, wenn ja da gewisse, also Leute praktisch Dependents hast, ja, Kinder, die sich auf dich verlassen und eine Familie, dann ist es als Frau vielleicht auch nochmal ein bisschen schwieriger, Aber rückblickend, also ich bin so froh, dass ich diesen Schritt gegangen bin, egal wie diese Story jetzt auch ausgeht. Wir haben extrem gutes Momentum, aber man weiß es ja nie, weil ich so viel gelernt habe und so viel Freude an diesem Thema habe, auch wenn der Weg sehr schwer ist manchmal. Diese Erfolgsmomente sind dann einfach so viel wert, wenn man dann in den Retailer reinkommt, in Einzelhandel, und finde das einfach sehr bereichernd und ärgere mich fast ein bisschen, dass ich es nicht schon früher gemacht habe. Aber ja, also wenn ich nicht in den USA gewesen wäre, in diesem sehr entrepreneurial Umfeld, weiß ich nicht, ob ich es tatsächlich auch gewagt hätte.
Ja, aber ja, ich denke mal, wir können auf jeden Fall alle jungen Leute, die auch hier zuhören, ermutigen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Die Lernkurve, die man macht, wenn man gründet, die ist einfach extrem. Und auch, ich finde, man bekommt so ein anderes Verständnis von der Wirtschaft, weil dadurch, dass man halt irgendwie mit ganz vielen Leuten zu tun hat, man selber die ganzen Erfahrungen hat, auch das Thema Verhandeln zum Beispiel muss man lernen. Also man kann sich auf so vielen, in so vielen Bereichen weiterentwickeln und ja, kann sozusagen auch selber bestimmen, wie schnell man diese Kurve macht, wie groß, und wenn es dann funktioniert, dann kann es natürlich auch sehr, sehr, sehr groß werden. Und dann kommt man auch in eine Liga, wo man als Angestellter so nicht hinkommen kann. Aber wie gesagt, man hat mehr Upside, man hat aber auch mehr Downside, aber am Ende des Tages lohnt es sich immer, weil die Erfahrungen, die man da macht, das ist eine gute Sache. Ja, wenn wir vielleicht nochmal auf die nächsten Jahre zu sprechen kommen. Also wir haben jetzt festgestellt, gesunde Brands ist ein riesiger Trend gerade. Die Leute wollen aber trotzdem auch nicht darauf verzichten, sondern einfach dieses Healthy Snacking wird immer mehr. Wir hatten auch in den letzten Folgen bei uns schon das Thema Snackification, also dass die Leute generell auch mehr snacken, einfach zu Mahlzeiten, zu flexiblen Tageszeiten. Was ist so dein Ausblick auf die nächsten Jahre? Also welche weiteren Märkte sind vielleicht noch spannend? Welche weiteren Produkte sind vielleicht geplant?
Also wir sind aktuell in zwei Märkten, Deutschland und den USA. Und damit habe ich praktisch schon mal alle Hände voll zu tun. Und deswegen fokussieren wir uns jetzt auf diese beiden Märkte. Der Hintergrund ist einfach USA. Ich lebe hier, ist der größte Markt weltweit, wenn es um den Lebensmittelbereich geht. Und Deutschland, ich bin deutsch, also ursprünglich bin in Deutschland aufgewachsen, und Deutschland ist auch der größte Markt in Europa. Und insofern haben wir da schon mal zwei Top-Märkte, auf die wir uns fokussieren. Das heißt, da jetzt erstmal keine Expansion geplant, würden wir aber für die Zukunft nicht ausschließen, gerade in Europa natürlich. Und dann Produkterweiterung, neue SKUs, also neue Geschmacksrichtungen. Wir wollen uns mehr Richtung sauer auch orientieren. Aktuell haben wir zwei Sorten sozusagen, zwei SKUs, und die sind reguläre Fruchtgummis, also ohne Besäuerung, und wollen jetzt aber auch ein saures Fruchtgummi rausbringen und werden dann sukzessive erweitern. Wir haben schon weitere Ideen in der Pipeline, aber fokussieren uns jetzt auch erstmal auf Fruchtgummis und versuchen dort weitere Innovationen in den Fruchtgummibereich reinzubringen.
Das ging doch alles sehr vielversprechend. Wenn jetzt jemand mit dir in Kontakt treten möchte, wie kann er dich kontaktieren und wie findet er euch online? Wo kann er die Produkte probieren?
Ja, super. Also gerne auf LinkedIn, Maxi Heidenblut, schreibt mich gerne an. Und ansonsten auf www.happycandy.de, und happy, weil wir ein Umlaut auf dem Ä haben. Happy mit HAEPPY. Und ansonsten in den USA auch gerne mal reinschauen, eathappycandy.com.
Perfekt, wir werden alles verlinken. Ich bedanke mich fürs Gespräch, es war sehr spannend und wünsche dir weiterhin viel Erfolg.
Super, ich danke dir, Finn.
Wenn dir der Podcast gefällt, dann bewerte uns doch gerne bei Spotify und Apple Podcast und hilf uns, so noch weitere spannende Persönlichkeiten in den Podcast zu bringen. Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@fmcgwives.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter fmcgwives.com.